Herr, lasst uns noch einmal beten. Danke, lieber Herr, dass dieses Lied der Lieder ihren Platz im biblischen Zeugnis gefunden hat. Danke für den Verfasser, den du inspiriert hast und dass du dein Wort über Jahrtausende auch bewahrst und erhalten hast. Danke, dass dein Wort lebensspendend ist und so lass es nun auch uns in eine Lebenswirklichkeit führen, die uns neue Freude und Lebenskraft gibt. Das wollen wir erbeten in deinem guten Namen, Jesus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde der Christuskirche, liebe Besucher und auch liebe Zuhörende im Stream, im Online-Stream, wir sind dankbar für die Tage, die wir jetzt hier in München verbringen können, dass wir viele von euch wiedersehen. Einige Gesichter sind uns natürlich vertraut und das ist einfach schön und ich würde jetzt ganz gerne einfach Stunden mit euch verbringen und reden. Und andere sind neu und das ist auch schön, immer wieder auch neue Gesichter hier zu sehen. Wir sind super dankbar für die Verbundenheit, die wir zu euch, zu der Christuskirche über viele, viele Jahre haben und wie ihr eigentlich uns als Familie auch immer begleitet habt. Einige von euch wissen es nicht und deswegen will ich das noch kurz auch beschreiben. Aber wir sind ja als Familie, Andreas und Bambi, meine Frau sitzt dort. Wir leben in Südostasien, sind da schon mehr als 20 Jahre. Wir haben zwei Kinder, Tobias, der ist 22 Jahre alt, und Jana, 20 Jahre alt, die jetzt hier in Deutschland sind und studieren. Was machen wir in Südostasien? Ich selber arbeite dort an einer Uni. Und neben meiner professionellen Arbeit ist es auch mir ein Anliegen, dass wir Menschen in Südostasien von der Liebe Gottes erzählen. Ja, die Liebe Gottes, das ist so ein gutes Schlagwort und hat auch schon so den Anfang unseres Gottesdienstes geprägt. Wir sind es ja gewohnt, von der Liebe Gottes zu reden oder Gott als Liebe oder davon, wie uns Gott liebt, das haben wir gerade schon angesprochen. Doch seltener sprechen wir davon, dass Gott selber unser Geliebter ist oder er uns als Geliebten, als Geliebte sieht. Und wenn wir es dann mal wagen, dann reden wir eher von uns als geliebte Kinder oder benutzen die andere Rede, ja, lieber Vater im Himmel in unseren Gebeten. Vielleicht gibt es auch einige von euch jetzt heute Morgen hier, denen es wirklich schwer fällt, sich als von Gott geliebte Menschen zu verstehen. Oder es gibt einige unter euch, die sich eine Begegnung mit Gott wünschen und sich fragen, wie ist dies denn möglich? Und in all diese verschiedenen Lebenssituationen möchte nun unser Predigttext hineinsprechen. Es wäre interessant, wenn wir heute Morgen mal eine Umfrage machen. Ja, wie oft habt ihr denn schon eine Predigt über das hohe Lied gehört? Ich glaube, ich habe vorhin schon den Eckart gehört. Ja, da hast du dir ja einen interessanten Text ausgesucht. Ja, ich weiß nicht, Gott hat ihn mir irgendwie aufs Herz gelegt und ich habe damit gerungen. Stelle ich euch mal kurz das hohe Lied vor. Es ist ein alttestamentliches Buch. Und ja, wir spüren es, es passt irgendwie vielleicht gar nicht so in den Kanon der Bibel hinein. Und kein einziges Mal wird Gottes Name darin ausdrücklich genannt. So stellt sich dann schon die berechtigte Frage, wie uns dieses Lied der Lieder auf unserem Glaubensweg stärken könnte. Was können wir mit diesem Buch anfangen? Ordnen wir es zuerst einmal im vielfältigen Kanon der Bibel ein, denn das Hohelied ist ja eine Sammlung poetischer Liebeslieder und gehört dem Genre nach zu der Weisheitsliteratur der Bibel. Und es beschreibt Sehnsucht, Suche, Begegnung und gegenseitiges Loben der Liebenden, ohne irgendeine durchgehende Handlung aufzuzeigen. Und traditionell wird es dann in erster Hinsicht wörtlich als ein Feiern menschlicher Liebe gelesen, dann aber auch allegorisch oder sinnbildlich ausgelegt als ein Bild für Gottes Liebe zu Israel beziehungsweise Christi Liebe zu seiner Gemeinde. Und heute Morgen möchte ich mich unserem Text in diesem bildhaften Sinne, also in der Übertragung zur Liebe zwischen Gott und den Menschen, möchte ich mich diesem Text nähern. Ja, warum habe ich diesen Text ausgewählt? Gibt es nicht auch andere Bilder, in denen Gottes Liebe zu uns Menschen beschrieben wird, wie zum Beispiel in diesem Verhältnis zwischen dem liebenden Vater und seinem Kind oder das Bild der aufopferungsbereiten Beziehung eines Hirten zu seiner Herde und selbst zu diesem einen Schaf, das verloren gegangen ist? Und auch das Beispiel vom Weinstock und uns als Reben gibt uns viele Einblicke, wie sich Gott das Verhältnis zu uns vorstellt, seine Beziehung zu uns. Ja, und warum genügt es denn nicht, dass die Bibel auf das Bild von Jesus als Bräutigam und die Gemeinde als seine Braut mit der Freude auf das kommende Hochzeitsmahl zurückgreift? Warum also dieses Lied der Lieder, das im Duett zweier Liebenden gesungen wird? Warum sollte ich mich auch mit dem Bild von Gott als meinen Geliebten einlassen? Und dem wollen wir jetzt auf die Spur kommen. In drei Szenen, oder man könnte auch sagen Strophen. Und in der ersten Szene mit der Phase der Annäherung der Geliebten, dann diese zweite Szene, in der der Geliebte seine Freundin zu einer Begegnung herausruft, um dann doch wieder zu verschwinden. Und anschließend werden wir dann in das sehnsüchtige Suchen der Freundin nach ihrem Geliebten hineingenommen. Und wie sie ihn nach dem Auffinden nicht mehr loslassen kann. Also kurz und prägnant gesagt, Annäherung, herausrufen und nicht mehr loslassen. Ja, beginnen wir mit der Frage, wie sich nun dieses erste Annähern gestaltet. Im Verlauf der Predigt, ihr werdet es merken, werde ich mich bemühen, durchgehend die Beziehung Geliebter für den Mann und Freundin für die Frau zu benutzen. Das macht es ein bisschen einfacher. Und im Versuch der Anwendung auf unser Leben, wenn wir die Beschreibung des Geliebten dann auf Gott übertragen und uns selbst im Lichte der Freundin betrachten. Legen wir also los. Gleich am Anfang schildert der Predigttext, wie der Geliebte seine Freundin wahrnimmt. Vielleicht ist es noch in euren Ohren. Siehe, du bist schön. Der Zuspruch des Du bist wahrlich schön, wie es eine andere Übersetzung ausdrückt, bricht dabei mit der Selbstwahrnehmung der Freundin, die ihre Hautfarbe im sechsten Vers des ersten Kapitels als etwas beschreibt, das eines Blickes nicht würdig ist. Der Geliebte begrenzt sich hier noch in einem Loblied über die Schönheit der Freundin und lässt dennoch etwas durchblicken, wie sehr er auch Gefallen an ihren tauben Augen gefunden hat. In der Dichtung und besonders in der antiken Liebespoesie steht die Taube häufig als Sinnbild der Liebe, Zärtlichkeit und Anmut. Den Blick der Freundin erfindet der Geliebte dabei als etwas Reines, Treues und Friedliches. Und viele Ausleger lesen in Taubenaugen auch den Hinweis auf einen ungeteilten Blick. Die Taube weicht dem Blick des anderen nicht aus und blickt nur zum Gegenüber. Dass ihr Geliebter in ihr etwas Schönes wahrnimmt, fällt der Freundin schwer zu glauben. Ist sie doch nur eine einfache Narzisse oder Lilie in der Ebene von Charon? Sie nimmt sich als eine von vielen wahr, die noch daran zweifelt, dass sie etwas Besonderes in den Augen des Geliebten ist. Aber der Geliebte scheint ihr fast in dieses Wort zu brechen. Du bist nicht nur irgendeine, du bist für mich wie eine Lilie unter den Dornen. Der Geliebte überhöht nun das Bild der Lilie, die sich nur als eine schlichte Feldblume oder gewöhnlich schöne Frau sieht. Die Freundin ist nicht nur eine von vielen, sondern eine, die aus allem hervorsticht. Den ersten Punkt, den wir nun in der Anwendung auf unser Leben machen können, ist, dass Gott mich sieht. Oder besser, Gott mich ansieht. Und nicht nur das, es gefällt Gott, was er sieht. Wenn wir zurück zur Schöpfungsgeschichte gehen, dann erinnern wir uns, dass Gott damals seiner Schöpfung das Prädikat, es war alles gut oder sogar sehr gut gegeben hatte. Und so kam es auch zu unbekümmerten und fröhlichen Begegnungen zwischen Gott und seinen Geschöpfen, Adam und Eva im Garten Eden. Doch wir wissen, dass seitdem etwas kaputt gegangen ist. Ja? Der Mensch hatte sich entschieden, seinem Schöpfer nicht mehr die zentrale Rolle in ihrem Leben zu geben. Um im Zusammenhang unseres Liebesliedes zu bleiben, der Mensch macht sich selbst zu seinem Geliebten. Und das häufig auch heute noch. Das biblische Zeugnis und auch unser Lied der Lieder überraschen uns an dieser Stelle, denn Gott lässt uns nicht fallen. Er wendet sich nicht von uns ab, im Gegenteil, er wendet sich uns zu. Eine erste Gotteserfahrung, die wir deshalb machen dürfen, ist, dass uns Gott sieht. So wie Hagar auf der Flucht vor ihrer Sarah, der Herrin, in der Wüste Gott begegnet und durch diese Begegnung göttliche Zuwendung erfährt. Sie nennt Gott daraufhin El Roi, der Gott, der mich sieht. Oder wie Jesus Zachäus in der Mitte der Menschenmenge auf einem Maulbeerbaum sah und zu ihm sprach, heute muss ich in dein Haus einkehren. Es ist auch die Erfahrung, dass diese Begegnung mit Gott uns nicht zerstören. Selbst wenn mein ganzes Innenleben durch meine Taubenaugen sichtbar werden, wird. In den ersten beiden Psalmen und in den ersten beiden Versen im Psalm 139 steht, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Und so wusste Hagar, wie sie ihre Herrin immer wieder zur Eifersucht anstachelte. Und auch Zachäus konnte nicht verbergen, dass er seine Stellung als Oberzöllner darin ausgenutzt hatte, Menschen zu betrügen. Viele von uns würden sich, und mich eingeschlossen, wahrscheinlich von einem Blick Gottes in unser Innenleben ertappt fühlen. Genauso wie mein Sohn, wenn der mal was Böses angestellt hatte, der wollte mir nicht in die Augen schauen. Immer so ein bisschen wegduckend. Auch König David im 139. Psalm, der wusste, dass da vieles in seinem Leben war, das ihn von Gott trennte. Und doch kommt er dann zu der Erkenntnis im 14. Vers dieses Psalms, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wie geht denn das? Wie kann ich in der Wahrnehmung meiner Verfehlung vor einem heiligen Gott bestehen? Und dann sogar noch zugesprochen bekommen, dass ich etwas Besonderes oder Einmaliges in seinen Augen bin. Jeder Einzelne von uns hier heute Morgen. Ja, als Christen wissen wir, dass sich unsere Blicke mit dem Blick Gottes genau hier treffen, an diesem Kreuz. Gott sieht mich reingewaschen durch das Blut Jesu und ich sehe, wie Gott alles gegeben hat, um mich nun in Jesus zu sich als seine Geliebte in die Arme nimmt. Und diese wunderbare Erkenntnis verleitet nun auch die Freundin dazu, den Geliebten in gleicher Weise für seine Schönheit zu preisen. Was immer sie an ihm wahrnimmt, es kommt angenehm, lieblich oder besser anziehend rüber. Und dieses hebräische Wort Naim, das oft mit lieblich übersetzt wird, bezeichnet doch eher etwas Schönes, nicht nur etwas Schönes im äußeren Sinne, sondern etwas, was wohltuend ist in seiner Wirkung. Es betont die Anziehungskraft des Gegenübers und eine Gegenwart und Nähe, die gut tut. Aber nicht nur der Geliebte, sondern auch ihre Begegnungsstätte wird als etwas Wohltuendes und Erfrischendes empfunden. Das Lager aus Grün beschreibt eigentlich im Hebräischen eine Liege aus frischem Laubwerk. Zusammen mit den Bäumen als Balken malen sie uns das Bild einer natürlichen Gartenlaube, die auch majestätische Züge in sich birgt. Denn Zedern und Zypressen wurden oft ja auch für den Bau von Palästen und Tempeln verwendet. Das frische Grün und die wertvollen und kräftigen Hölzer der Gartenlaube drücken nun aus, dass sich die Freundin nach einer lebendigen und tragfähigen Beziehung sehnt, die durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Also nicht nur so ein einmaliges Date oder eine vorübergehende Begegnung. Durch die Hervorhebung als besondere Feldblume wird die Freundin zu ihrem eigenen Liebesbekenntnis bewegt. Du bist auch nicht nur irgendeiner unter den vielen, sondern wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Du spendest mir Schatten und bietest mir Schutz in all meiner Verletzlichkeit. Und die Frucht deines Baumes ist so süß, dass ich bei ihr Erfüllung finde. Nicht verwunderlich, dass die Freundin die erfahrene Beziehung als ein Liebesbanner über ihr Leben beschreibt. In der Antike wurden Banner oder Fahnen als Zeichen des Schutzes über eine Armee oder ein Heerlager aufgestellt. Dass Liebe ein Banner über jemanden ist, bedeutet, dass die Person unter dem schützenden Mantel dieser Liebe steht und sich sicher fühlen darf. Und es wirkt nun, dass die Freundin ganz liebestrunken ist und nur noch mehr von dieser Liebe in sich aufsaugen möchte. Stärkt mich, erquickt mich mit den Früchten meines Geliebten, ruft sie aus. Als ein Krank vor Liebe sein, beschreibt sie ihren Zustand. Sie kann einfach nicht genug von dem bekommen, was ihr Geliebter durch seine Nähe in ihr bewegt. Schauen wir nochmal genau hin, dass von den Versen 3 und 4 hin zu dem Vers 5 sich die Zeitform verändert. Also das Vergangene wird dann, oder erst wird das Vergangene beschrieben und dann kommt im Vers 5 die Gegenwart zum Vorschein. Darin zeigt sich schon so ein bisschen, dass sich der Geliebte auch mal wieder zurückzieht. Also der Blick in das Vergangene zeigt, er hat sich zurückgezogen. Der Genuss der süßen Frucht und damit die Nähe zum Geliebten scheint zum Ende gekommen zu sein. Doch einmal geschmeckt, spürt sie nun am ganzen Körper, was sie vermisst. So kommen wir zu einem zweiten Punkt in unserer Anwendung auf unser Leben. Und der ist, dass Gott mir eigentlich gut tut und dass Gott mich anzieht. Wir hatten vorhin schon in der Einleitung von Nina gehört, den Vers auf Psalm 34, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich glaube, du hast ihn so angesprochen auch. Das Grünhaus erinnert an einen Gartentempel, ein Motiv, das in der Bibel oft mit dem Garten Eden als ein Urheiligtum verknüpft wird. In jedem Fall, wie auch immer, werden wir durch das Bild der grünen Laube an einen Ort zurückgenommen, der uns als Menschen zur sinnlichen und erfüllenden Begegnung mit Gott bestimmt war. Dass Gott bei uns Menschen Wohnung machen möchte, ist ein zentrales Thema der Bibel. Die Stiftshütte im Alten Testament bis hin zum neuen Jerusalem im Buch der Offenbarung malen uns ein Bild vor Augen, in dem sich Gott nach einem innigen Zusammenleben mit seinen Geschöpfen sehnt. Und so ist das Zeugnis des Evangelisten Johannes über Jesu Kommen in dieser Welt genauso. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, später auch im Johannesevangelium aufgezeichnet, beschreibt es noch ausdrücklicher. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das Hohelied erweckt auch in uns diese Sehnsucht nach dieser unbefangenen Begegnung mit Gott, wie sie im Garten Eden vorherrschte. Doch leider scheinen wir Menschen die Erfüllung dieser Sehnsucht oft in anderen Dingen zu suchen. Und so überrascht es uns auch nicht, dass der Evangelist Johannes von einer Ablehnung spricht, auch im ersten Kapitel des Johannesevangeliums zu finden, als Jesus in unsere Welt geboren wurde. Er schreibt da, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gibt viele Bäume im Wald, die vielleicht eher aufgenommen werden, die uns einen Garten Eden versprechen. Das können andere Religionen sein, Karriere, Reisen, können sogar Freundschaften sein, einfach nur Spaß haben und vieles, vieles mehr. Aber am Ende sind sie eigentlich maximal nur eine schlechte Kopie vom Garten Eden. Das Hohelied möchte nun in einer zweiten Gotteserfahrung, dass wir erleben, wie Gott wie ein Baum unter anderen heraussticht und mir Zugang nun zu den Früchten des Garten Edens verschafft. Dass ich diese Gotteserfahrung mache, dass er unvergleichlich ist, einmalig. Es gibt keinen anderen als ihn. Dass er mir Sicherheit, Schutz und Geborgenheit in seinem Schatten geben möchte. Dass er meine Verletzlichkeit nicht ausnutzt, auch nicht meine Schwächen. Dass ich mich ihm nicht beweisen muss, dass ich nichts leisten muss, dass ich von ihm einfach angenommen bin. Und so erwecken die Früchte seines Baumes nun ein wahres Glücklichsein in mir. Es fühlt sich so an, als wenn Gottes Ja zu mir und das Leben seiner Güte wie ein Banner seiner Liebe über mich spannt. Und dann kommt jetzt dieser Vers, dass uns dies alles auch krank vor Liebe machen kann. Ja, wie können wir das jetzt verstehen? Als Menschen, die Gottes Güte erfahren haben, das ist jetzt ein Versuch, den mal auszulegen, neigen wir schnell dazu, Gottes erlebte Barmherzigkeit in den Vordergrund zu stellen. Natürlich, in den Vordergrund. Aber damit kommt auch in unserer Beziehung zu Gott schnell eine Ich-Bezogenheit zum Vorschein, in der Gott eher als Mittel zum Zweck benutzt wird. Wir können von Gott nicht genug bekommen, weil er mir gut tut. Und so erfreuen wir uns zum Beispiel an Liedern, wo es hauptsächlich um uns geht und wie Gott unsere Bedürfnisse erfüllt. Ich weiß nicht, ob der Punkt klar ist. Aber weniger darum, wer er ist und weniger, wie groß und heilig und ja, wie er selbst ist. Und dann würde unser Lobpreis auch eher davon bestimmt sein, von dem, was ich brauche, was ich suche und was ich immer wieder auch geschenkt bekomme, weil er ein gnädiger Gott ist. Aber nicht so sehr davon, wer er ist, dass wir sein Wesen anbeten. Und wo immer Gott nicht im Mittelpunkt unseres Lebens steht, da zieht er sich mehr und mehr zurück. Wir kennen vielleicht alle diese Zeiten des Nebels in unserem Glaubensleben oder überhaupt in unserem Leben. Die Zeiten, wo wir Gott nicht verstehen oder uns fern von Gott fühlen. Da gibt es sicherlich viele Gründe. Und ich will jetzt hier die Dinge nicht zu einfach und zu unbedacht vereinfachen. Aber es scheint mir so, dass das Hohelied hier einen Grund für Gottes Abwenden in der Ich-Bezogenheit unserer Beziehung zu Gott aufzeigt. Doch seien wir nicht ermutigt, denn selbst diese Ferne von Gott soll nicht das letzte Wort haben. Und so kommen wir jetzt zu unserer zweiten Szene, in der das Herausrufen der Freundin und das erneute Verschwinden des Geliebten uns vor Augen gemalt wird. Unsere Szene beginnt damit, dass die Freundin die Stimme ihres Geliebten im Liebeslager der grünen Laube hört. Der Winter oder auch die Trennung ist nun vorbei. Frühling bricht an. Wir bekommen hier jetzt auch gerade so, die ersten Zeichen unseres Frühlings zu spüren. Und es wird in dem Sinne auch dann ein Sinnbild für einen neuen Anfang. Genauso wie nun die Blumen und Singvögel in Erscheinung treten, ist es nun Zeit für eine neue Begegnung zwischen dem Geliebten und seiner Freundin. Die eine Einladung wird noch einmal wiederholt. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Es ist nicht nur Zeit für die Solostimme der Singvögel, sondern auch für das Duett der Turteltauben. Und ihr Bekenntnis zur gegenseitigen Liebe soll nun auf der Bühne der Schöpfung zu hören sein. Das Bild von der Lilie in der Ebene von Charon geht nun in das Bild von der Taube im Versteck der Felsenwand über. Vielleicht habt ihr es auch wahrgenommen. Wir vernehmen den Wunsch oder sogar die Sehnsucht, den Geliebten, die Gestalt des Geliebten, dass die Sehnsucht des Geliebten, die Gestalt der Freundin zu sehen und ihre Stimme zu hören. Zeig, wie wunderschön du gemacht bist, scheint der Ruf des Geliebten zu ergehen. Entfalte dich, halte dich nicht mehr zurück. Alle sollen dich sehen und alle sollen dich hören. Dafür bist du geschaffen. In unserer ersten Szene wurden noch die Vorzüge des Geliebten beschrieben. an denen sich die Freundin quasi berauscht hatte. Doch hier sehen wir nun, wie der Geliebte sich auch nach den Vorzügen seiner Geliebten sehnt. Und so nimmt die Freundin zunehmend wahr, wie sie einander gehören. Der Text sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Du darfst mich herausrufen und ich werde deinen Ruf folgen. Wir gehören zueinander. Das klang noch ganz anders, als ich die Freundin in der ersten Szene als krank vor Liebe bezeichnete. Doch nun kommen auch wieder Anzeichen zum Vorschein, dass diese Zweisamkeit noch nicht zur Vollendung gekommen ist. So wie der Schatten am Ende des Tages fliehen, so zieht sich der Geliebte erneut von seiner Freundin zurück. Genauso wie sich der Geliebte am Anfang unserer Szene seiner Freundin wie eine Gazelle und ein Junghirsch näherte, verschwindet er nun auch über die Berge. Wir erkennen, Wildtiere lassen sich nicht so einfach besitzen. Sie sind dann mal da und dann sind sie wieder weg. Und damit wird die Spannung von Nähe und Entzug weiter aufgebaut. Die Sehnsucht nach ihrem Geliebten kann die Freundin nicht mehr zurückhalten. Kehre um, was immer auch die Kluft zwischen uns ist, wende dich wieder zu mir. Das führt uns nun zum nächsten Punkt, zum dritten Aspekt unserer Gotteserfahrung, die wir mit dem Titel Gott ruft mich überschreiben können. Es wäre nur zu verständlich, wenn wir mit Zeiten der Gottesferne, wie zum Ende der letzten Szene, hadern würden und darunter leiden würden. Der Predigttext zeigt uns aber, dass Gott unsere Erwartung, dass er uns immer wieder zeigen möchte, nie enttäuscht. Und Gott hat sehr viele Wege, wie er zu uns reden kann. Das kann im persönlichen Bibellesen sein, im Stillsein vor ihm, auf dem Spaziergang durch den Wald, in Gottesdiensten wie heute Morgen, in Bibelgesprächen oder in Hauskreisen. Lasst uns aber nie die Erwartungshaltung ablegen, dass Gottes Stimme uns neu anreden möchte und dass Gott ja selbst ein Gott ist, der uns ruft. Und wenn Gott dann ruft, dann bedeutet es Aufbruch. Genauso wie wir es gerade so wunderschön mit den Schneeglöckchen und Krokussen hier auch in unserem Garten erleben. In welches Versteck, kommen wir auf die Tauben in den Felsenklüften zu sprechen, haben wir uns denn zurückgezogen? Was für Zweifel beschäftigen uns? Welche großen Fragen erschüttern unseren Glauben? Wenn Gott uns ruft, dann entsteht immer neues Leben. Gottes Stimme wirkt in uns eine Frühlingsenergie und Leben bricht durch und wird zu etwas Neuem. Es ist schwer, jetzt hier in eine Anwendung zu kommen, aber ich habe mir gedacht, als Gott diesen Vogel oder diese Freundin herausruft und sich an seiner Stimme erfreuen möchte, da habe ich gedacht, Gott hat uns ja geistliche Gaben geschenkt. Er hat uns etwas geschenkt, er hat uns unser Leben geschenkt und wir dürfen das entdecken, wie wir darin auch ihn dienen können, wie wir seiner Schöpfung zu einem Segen werden. Und das ist dann nicht mehr so, dass der Glaube dann nur zu einem Mittel wird, um Gottes Segen selber anzuzapfen. Und ich glaube, darin wird dann auch dieses Bekenntnis, du bist mein und ich bin dein, das entfaltet sich zu seiner größten Aussage. Kommen wir nochmal auf diese Gaben oder das Leben, das Gott uns ja geschenkt hat, zu sprechen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jesus manchmal die Leute so anspricht und fragt, was willst du denn, dass ich dir tue? Das sind natürlich oftmals die, die auch unter Krankheiten leiden oder Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Was willst du, dass ich dir tue, wenn Gott uns heute Morgen fragen würde? Wie würden wir antworten? Sicherlich ganz anders wie noch in der ersten Szene, wo es dann nur darum ging, ja, ich möchte das und das für mein Leben selber, nur dann habe ich auch eine Glückseligkeit, dann bin ich ausgefüllt. Vielleicht ist es eher sogar, dass wir sagen oder mutig mal ihn sagen, oh Gott, ich möchte mal vielleicht ein Instrument lernen. Ich glaube, einige von den jungen Leuten hier, die haben das gemacht. Das finde ich toll. Dass sie einfach diese Herausforderung angenommen haben und sich dann jetzt sogar schon in der Lobpreisband hier im Gottesdienst einbringen. Oder wir bringen Gott diesen Wunsch, einen Hauskreis zu starten, und du stellst dich Gott als Hauskreisleiter mit deiner Wohnung zur Verfügung. Oder du lässt dich zur Mitarbeit in der Jugendarbeit schulen. Oder entdeckst deine Gabe der Gastfreundschaft, mit der du Menschen an einem Tisch und zum Austausch über Gott und die Welt ins Gespräch bringst. Gott hat dir eine Stimme gegeben. Gott hat uns eine Stimme gegeben, die er nun herauslocken möchte. Ja, er möchte uns einen Platz in seiner Gemeinde, aber auch in dieser Welt zuweisen, um dort dann ein Wohlgeruch für ihn selber zu sein. Und dann, ja, es ist schon immer wieder die Frage, die uns bewegt, warum zieht sich Gott denn immer wieder auch zurück? Auch an dieser Stelle wieder. Und dann kommen wir jetzt zu der abschließenden Szene in unserem Predigttext, in der wir in dieses konfuse Suchen der Freundin hineingenommen werden. Erst im so vertrauten Lager der grünen Laube. Doch ein neuer Tag, in der sie im Schatten ihres Geliebten Geborgenheit finden könnte, schien nicht anzubrechen. Im Gegenteil, die Nächte der Trennung vom Geliebten fangen an, mehr und mehr zur Qual zu werden. Die Seele ist nun so voller Schmetterlingsgefühle, dass die Freundin all ihren Mut auf sich nimmt, ihren Geliebten auch außerhalb des vertrauten Lagers zu suchen. In den ersten Begegnungen hatte die Freundin schon geschmeckt, wie wohltuend ihr Geliebter auf sie wirkte und sie seine Nähe vermisste. Doch nun spricht sie von einer gebrochenen Seele, die in ihrer Zerrissenheit außerhalb ihres Lagers die Straßen und Plätze der Stadt durchzog. Doch alles ohne Ergebnis. Selbst die Wächter, die ja den Ein- und Ausgang der Stadt genau beobachten und damit einen Überblick haben sollten, wer sich in der Stadt aufhält, konnten nicht weiterhelfen. Doch das erhoffte Auffinden des Geliebten geschieht nun so unvermutet. Im Vorübergehen, sagt unser Text. Es klingt wie ein unerwartetes Geschenk. Und dieses Geschenk ist so zu wertvoll, um noch einmal losgelassen zu werden. Die Freundin hält ihren Geliebten fest und führt ihn ins Haus der Mutter. Im alten Orient war das Haus der Mutter ein gängiges Bild für den geschützten Innenraum, oft auch für den Bereich, der stärker von Frauen geprägt war. Dass sie den Geliebten dorthin bringt, sagt, ich will dich in den innersten sicheren Raum meines Lebens bringen. Und der zweite Halbsatz, ins Gemach, verstärkt genau das, nicht nur ins Haus, sondern ins innerste Zimmer. Und in Israels Kultur, viele von uns wissen es, ist das genau der Raum für eine Verlobung oder Hochzeit. Ein angemessener Raum für öffentliche Anerkennung der Beziehung. Der vierte Aspekt einer Gotteserfahrung zeigt sich nun, dass wir Gott doch festhalten können. Es erstaunt. Es beginnt mit einer Suche von ganzer Seele aus, mit allem, was ich habe. Es scheint fast so, dass hier das höhere Israel des sogenannten Schema-Aufrufs eine etwas andere Formulierung oder Anwendung findet. Höhere Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, suchen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Gott zu lieben, habe ich nun in Gott suchen abgewandelt. Gott lieben fordert unser Dranbleiben in der Suche nach ihm. Es ist wie ein Test unserer Ernsthaftigkeit, wie viel uns Gott denn wert ist. Selbst andere Glaubensgeschwister können uns vielleicht an diesem Punkt gar nicht mehr so helfen. Es ist zwischen mir und Gott, fast wie ein Ringen zwischen Jakob und Gott am Ufer des Flusses Jabok in 1. Mose 32. Es gibt hier kein Rezept, es ist deine, es ist meine Suche nach ihm. Ja, wir haben Dinge wie Bibel, die Bibel, wir können beten, wir können meditieren, wir können Stille vor Gott haben und vieles andere. All das steht uns zur Verfügung, um halt nach dieser Offenbarung Gottes zu ringen. Interessant ist nochmal die Frage auch, wenn wir auf die zweite Szene zurückkommen, warum hat es denn nicht gereicht, dass wir jetzt Gott, der uns rausgelockt hat, mit unseren Gaben, mit all unserem Leben dienen? Die Geschichte der 70 Jünger in Lukas 10, als Jesus sie vor sich her in alle Städte und Orte sandte, kann uns hier vielleicht helfen. Die 70 Jünger kehrten ja voller Freude über all das, was sie im Namen Jesu bewirken konnten, zu Jesus zurück. Doch dieser ermahnte sie und sagt in Vers 20, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch, aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja, Gott nimmt unseren Wunsch, ihm dienen zu wollen, wahr und freut sich darüber. Er sieht unsere Mühe, er sieht unseren Einsatz. Doch selbst unser Dienst für Gott ist nicht ausreichend dafür, dass wir es schaffen, mit Gott in innerer Verbundenheit zu leben oder im Bild von unserem Liebeslied zu bleiben, dass wir Gott festhalten können. Dieses Festhalten braucht jetzt eine Verankerung, die ich zum Abschluss kurz beschreiben möchte. Zuerst einmal sehen wir, dass das erhoffte Finden ganz unspektakulär geschildert wird. Im oder beim Herübergehen. Ganz unmittelbar und unscheinbar. Gott lässt sich anschließend ohne Widerstand in den innersten Bereich unseres Lebens führen. Den will er ausfüllen. Ja, unser ganzes Leben. Und nun kann die Hochzeit stattfinden. Gott ist bereit, in mir Wohnung zu nehmen. Am Türschild meines Herzens darf nun stehen Andreas und Gott. Ich und Gott. Eine neue Identität in der Verbundenheit mit Gott hat begonnen. Dazu braucht es aber ein neues Herz, sodass Gott darin auch beheimatet sein kann. Und das ist mehr als jetzt die Romantik dieses Liebesliedes. Denn es hat ja auch hier wieder was mit diesem Kreuz zu tun, was uns bei jedem Gottesdienstbesuch in Erinnerung ruft, was Jesus für uns getan hat. Und auch, wie jetzt beim Abendmahl, das wir gleich noch gemeinsam feiern werden, zu diesem Hochzeitsmahl sind wir als Geliebte Gottes gerufen, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben und ihn als unseren Herrn und Heiland kennen oder bekennen. Ganz kurz will ich noch zum Abschluss auch nochmal auf diesen Vers 5 im dritten Kapitel eingehen. Leider nicht viel Zeit, das nochmal ausführlicher zu machen. Es ist ja eine ernste Anrede, wenn die Freundin zu den Töchtern Jerusalems spricht, ich beschwöre euch. Das bedeutet ja so viel, ich lege euch etwas eindringlich aufs Herz. Was ist diese wichtige Botschaft? Im Text steht, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Das heißt so viel wie, er zwingt die Liebe nicht. Denn die Liebe hat dann doch irgendwie ihre eigene Zeit. Und die Liebe selber, oder besser gesagt, der Geliebte, ja, bestimmt selber, wann diese Zeit eingetreten ist. Aber Gott ist bereit, sich finden zu lassen. Nur lasst uns keinen Druck ausüben. In Form von, ja, mach mal, das kann von außen kommen. Oder ich selber sage, jetzt oder nie. Es ist immer Gott, der sich finden lässt. Und letztendlich geht es darum, dass Gott dann Gefallen daran findet, wie wir ihn finden. Gefallen an uns als seine Geschöpfe, haben wir in der ersten Szene besprochen. Klar, das ist vorhanden. An vielen unter uns gefällt Gott auch, wie wir unsere Gaben einsetzen, wie in der zweiten Szene und wie wir ihm dienen. Aber hier ist es jetzt auch ganz wichtig, dass wir erkennen, dass sich Gott am meisten wünscht, wenn wir unser Herz ihm auftun. Und wenn du das noch nicht getan hast, ja, was hält dich zurück? Oder, naja, ich will jetzt keinen Druck ausüben, aber bleib dran, Gott zu suchen, dann, wo er sich finden lässt, festzuhalten und in dein Leben einzuladen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen.